ARD Sounds.
Ich bin Mario Neumann und rede in diesem Bremen 2 Podcast eine Stunde lang mit einer Person. Ich kenne sie nicht weiter, wir sind uns zufällig begegnet. Die Frage, eine Stunde reden, steht auf einem Schild, das ich durch die Gegend trage. Astrid Turay hat diese Einladung dankend angenommen und sagt beim Stichwort Musik:
Ich mag tanzen, ne? Und ich tanze tatsächlich alles. Ich kann mir überhaupt nicht merken, wer das singt und wie der Titel heißt.
Aber du fühlst es.
Ich fühle Musik. Mir fehlt die Disco, wo die Menschen mit ihren Armen hin und her und wippen und wo die ganze Masse so, ne?
Sich
so
bewegt.
Ja, ich gehe auf diese Ü50-Diskotheken jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, die Musik ist 20 Jahre, also immer die gleiche. Der DJ schläft ein und mir fehlt das, ich bin Ü50, aber doch nicht tot.
Zum Studieren ist Astrid aus Rostock nach Bremen gekommen. Ihren späteren Mann hat sie auf einer Party im Übergangswohnheim kennengelernt. Er stammt aus Gambia und lebt dort inzwischen auch wieder. Respekt, Freiheit, Solidarität und Sport sind Astrid ziemlich wichtig. Die globale Stimmung muss sich ändern, meint sie, hat keine Lust auf Angst, Klima und Feindbilder.
Das macht mich auch richtig traurig bis wütend, dass wir hier Feindbilder erschaffen. Das kann so nicht sein. Also eine Aussage von Herrn Merz zum Stadtbild ist ein No-Go für mich. Also die Menschen, die zu uns kommen, sind nicht daran schuld, dass der Kapitalismus in seinen letzten Zügen liegt. Meine Theorie zu diesem Thema ist tatsächlich, Kapitalismus ist überlebt und leider hat Politik und ich selber auch und andere, wir haben noch keine neue Idee für das Neue.
Was sie gegen Bier im Weserstadion hat, inwiefern sie schon als Kind Sozialarbeiterin war und warum sie sich nach einer gesunden Streitkultur sehnt, das erzählt sie jetzt hier in ARD Sounds. Hallo Astrid Turay.
Hallo Mario.
Ich finde es genial. Du hast dich sogar vorbereitet heimlich. Du hast dir Notizen auf gelbe Zettelchen gemacht. Und gestern, als wir uns getroffen haben in der Bremer City, sagtest du, ich kann auch reden. Das kriege ich locker hin. Und jetzt sagst du mir eben, mein Mikrofon warm machen, dass du auch schon im Fernsehen warst bei Buten und Binnen. Mhm. Das Regionalfernsehen von Radio Bremen. Mhm. Ich frage jetzt mal nicht, weshalb. Da kommen wir vielleicht noch drauf.
Ja, kann sein, ja.
Du warst gestern auf dem Weg von A nach B und hast dein Fahrrad abgeschlossen. Und wo musstest du hin?
Ich musste zur Arbeit. Ich arbeite beim Landessportbund und kam auch gerade dienstlich von einem Treffen mit ganz tollen jungen Frauen.
Okay. Der Landessportbund ist ein Verein.
Das ist die Dachorganisation der Bremer und Bremerhavener Sportvereine und Sportfachverbände, ja.
Und dein Job ist es?
Ich bin da für die Integration am Werkeln so. Ich bin verantwortlich für das Projekt Vielfalt im Sportverein. Und ehrlich, ich bin unglaublich dankbar, dass ich diesen Job machen darf. Ich bin eine gelernte Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin, mache das schon über 20 Jahre und finde das toll, inklusive meines Arbeitsweges mit dem Fahrrad.
Lass mich raten, dann ist das auch der Grund, weswegen du schon im Fernsehen warst, wegen dieses Projekts?
Also es hat was mit Sport zu tun, aber es war nicht dieses Projekt, sondern da ging es explizit um Schwimmen lernen.
Oh, das ist ein großes Thema.
Ein großes Thema, ja.
Dass viele, gerade junge Menschen, so im Schulalter, das nicht gut hinkriegen oder gar nicht hinkriegen.
Ja, genau.
Ab wie viele Jahre sollte jeder Mensch schwimmen können?
Also ich finde, man sollte mit 5 Jahren anfangen. Das Wichtige ist, dass man Wassergewöhnung hat. Also das ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt und die DLRG unterstützt es auch immer wieder, ne, dass wassergewöhnte Kinder viel schneller schwimmen lernen. Nun haben wir natürlich viele Menschen, die aus anderen Ländern, anderen Kulturen kommen und da ist Schwimmen lernen kein Thema, beziehungsweise ins Wasser gehen eher ein Tabu. Ne? So, ich war in Westafrika, in Gambia, und da ist das durchaus so, dass die Kinder und Jugendlichen gesagt kriegen, böse Geister im Wasser, so, damit sie gar nicht erst in den Atlantik gehen, weil der ist mit seiner Strömung sehr gefährlich. Mhm. So, und aber die Menschen kommen zu uns und ich finde, jeder Mensch sollte schwimmen können, sicher schwimmen können, weil das Teilhabe ist. Teilhabe und außerdem auch schön ist, ne? Gesund.
Aber Wasser brennt immer in den Augen, oder?
Das geklorte Wasser, oder?
Ich dachte auch normales, das liegt an dem pH-Wert, habe ich gedacht, des Wassers.
Nee. Also das, was eigentlich immer so brennt, ist tatsächlich, also Wasser muss ja geklort werden. Aber wenn du im Atlantik schwimmst oder in der Ostsee oder so, dann brennen dir doch nicht die Augen. Eigentlich nicht.
Zumindest nicht so dolle wie im Schwimmbad.
Ja, also wir haben vor ein paar Jahren den Verein Schwimm mit e.V. gegründet. Wir machen die mobile Schwimmschule hier in Bremen.
Das ist was ganz Lustiges. Da war ich auch schon mal als Reporter.
Ja.
Da wird sozusagen ein Schwimmbecken, also ein etwas größerer Pool, aufgestellt und ein Zelt drüber, damit das bei Wind und Wetter auch möglich ist, neben beispielsweise einer Kita oder einer Grundschule.
Genau.
Und dann gibt es dort Kurse und dann werden da die Lütschen durchgeschleust.
Wasser gewöhnt. 10 Tage Wasser gewöhnt sozusagen im Vorschulalter, damit sie dann nachher beim Schulschwimmen einen besseren Start haben.
Ne? Und das Schwierigste ist immer den Kopf unter Wasser, oder?
Naja, auch dieser Reflex, ne, mit den Augen, der Lidreflex. Und ich glaube insgesamt einfach, wenn das so ein unbekanntes Element ist und wenn du Eltern hast, die zum Beispiel selber nicht schwimmen können, dann ist die Thematik angstbesetzt. Und daran arbeiten wir spielerisch. Das Element zu spüren sozusagen und Freude zu empfinden daran, ne, so. Diese Kinder da, die wir haben, wir gehen nur so in die benachteiligten Quartiere, ne? Und die Kinder, die wir da haben, die erarbeiten sich über 10 Tage da im Wasser etwas selbstständig. Das macht was mit dem Kind. Das überträgt dieses Kind auf andere Bereiche. Das haben uns auch die Kindergärten also signalisiert und das glaube ich einfach auch. Resilienz.
Und du bist ja die das Ganze managt und organisiert oder bist du auch die im Badeanzug?
Sowohl als auch tatsächlich, aber das ist Ehrenamt. Ne? Also das mache ich nicht über meinen Job da, sondern wir haben einen kleinen Verein, einen tollen Verein. Ich muss wirklich sagen, ohne all die Übungsleiter und Trainerinnen da im Verein gäbe es uns nicht. Und wir haben, was auch ganz toll ist, Jungs von einer Fußballmannschaft, junge Männer, die das aufbauen.
Ja.
Die seit wirklich 2019 diese Schwimmschule aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen.
Ja, das ist Fitness. So.
Ja, ja, ja.
Und die wissen auch tragen. Jeder Handgriff sitzt.
Absolut. Die können das mittlerweile, werden wir immer schneller und wir machen das bei Wind und Wetter. Und wir haben als Unterstützer auch die Freiwillige Feuerwehr, die immer diese 31 Kubik Wasser ins Becken pumpt. Und ja, wir haben eben einfach auch die Übungsleiterin, teilweise Unterstützung von Vereinen oder von der DLRG. Das macht Sinn und Spaß, muss
Schön.
Ich ehrlich sagen.
Mhm. Also es hört sich für mich so danach an, dass dein Job für dich nicht nur irgendein Ding zum Geld verdienen ist, sondern du lebst so ein bisschen deine Leidenschaft als Sozialarbeiterin im sportlichen Kontext.
Ja. Ich finde beim Landessportbund oder auch bei den Sportvereinen, für mich sind die letzte Solidargemeinschaft, die wir haben, wo Menschen wirklich ehrenamtlich etwas geben und aber auch gleichzeitig wieder etwas zurückbekommen. Ich schätze Ehrenamt wirklich. Ich weiß selber, wie das ist im Ehrenamt, wie schwierig das ist so. Ich finde aber auch total toll, was ich da zurückbekomme. Und auch in meiner Arbeit in der Integration ist das einfach so, dass die Menschen, die zu uns kommen, ne, da sind so viele, so sind bereit, da etwas zu geben und sie bringen Dinge mit, sie haben Ressourcen, sportliche Erfahrungen und das können wir relativ schnell auch in die Sportvereine bringen und dann haben da alle was davon. Win-win. Ne?
Ja.
Ich finde sehr traurig, dass der Sport also so ein bisschen, wie sagt man, stiefmütterlich behandelt wird. Ich glaube, sowas ist so ein
Du meinst jetzt von politischer Seite her?
Politischer, finanzieller Seite. Schulsport ist gruselig. Also ich habe selbst 2 Kinder und ich muss ehrlich sagen, also die haben in ihrer Schulzeit die Liebe zum Sport verloren. So würde ich es mal nennen.
Okay. Ne?
Volleyball in 1000 Varianten ist nicht Sport an sich. Also da fehlt mir die Vielfalt. Ne? Sport ist ja ganz groß, ganz viel und toll.
Bei manchen Sporthallen ist auch die Infrastruktur ein bisschen in die Jahre gekommen.
Ja, auch das ist ja... Es gibt ja Menschen, die dafür verantwortlich sind, ne? Und die haben lange, lange zugeguckt, dass so etwas in so einen baulichen Zustand kommt. So, schade. Das würde ich mir anders wünschen. Da gibt es Länder, die machen uns da auch was vor, glaube ich. Und also
ja. Bundesländer oder andere Nachbarländer?
Nee, Nachbarländer. Also ich meine, selbst in Amerika oder wenn man dann sieht, so dass man einen Studienplatz über Sport bekommen kann oder so, das finde ich schon einen tollen Gedanken. Ne? Ja, ich habe auch mal einen Beitrag gesehen über Schulen in England. So, das war auch echt anders. Also wir sind nicht an allem immer so der Nabel.
Wie wir gerne meinen.
Wie wir meinen, wie wir leider zu lange gemeint haben. Und dann haben wir,
wie alt sind deine Kids?
Die sind 23 und 28, ja.
Die sind schon groß.
Die sind groß, ja.
War das schwer, die aus dem Haus rauszulassen oder ist noch jemand da?
Meine Tochter wohnt noch bei mir so und mein Sohn, der wohnt im Viertel mit seiner Freundin zusammen. Schwer. Ich bin ja jemand, ich denke so, die Kinder kriege ich ja nicht für mich, ne? Sondern man kriegt ja die Kinder, um dann irgendwann Menschen ins Leben zu entlassen. Und ich glaube, die sind mir gut gelungen, würde ich mal sagen. Nein, aber ich bin unglaublich stolz auf meine Kinder. Ich habe afrodeutsche Kinder. So, ich habe viele, viele Jahre sie auch alleine großgezogen. Und aufgrund meiner vielen Tätigkeiten, so im Ehrenamt und meiner Arbeit und so, mussten die auch schon einige Male auch, glaube ich, auf ihre Mutter verzichten, was nicht immer richtig war. So, das haben sie mir auch tatsächlich gesagt.
Finde
ich ganz toll, ja. Und ich musste ihnen auch recht geben und man kriegt die Zeit auch nicht zurück. Das ist tatsächlich so. Aber je älter sie werden, umso mehr verstehen sie, was ich in diesen Zeiten auch gegeben habe. So. Und meine Motivation war eigentlich immer so, ich habe gedacht, meinen Kindern geht es gut. Ich weiß unser Leben zu schätzen, zu wertschätzen, was wir haben. Ja. Und ich möchte gerne Energie geben für Menschen, die es nicht so gut haben.
Okay.
So. Das war immer so bei mir. Ich bin so eine Sozialarbeiterin aus Berufung.
Ja, das höre ich schon raus. Ich gebe dir mal, liebe Astrid, die Box mit den kleinen Fragen des Lebens. Du darfst dir da drei Zettelchen raussuchen. Die sind in Sie, du kannst sie einfach nach Du umformulieren. Du musst sie aber direkt laut vorlesen, nicht erst leise lesen.
Was spielen Sie am liebsten? Sportspiele wie Fußball, Brettspiele wie Monopoly, Karten wie Skat, Computerspiele, Trinkspiele oder spielen Sie Theater? Ich muss ehrlich sagen, Brettspiele. Also ich liebe Brettspiele, vor allem Activity, wo man so ein bisschen so interaktiv sein kann oder wo man auch Leute kennenlernt, die man noch nicht kennt. So, ne?
Ja.
Das ist, machen wir auch tatsächlich in der Familie. Weihnachten gibt es immer ein Spiel und dann wird das auch ausprobiert. Und
auf Platz zwei sind Sportspiele, schätze ich jetzt.
Sportspiele. Also ich habe.
Oder sind es Trinkspiele?
Nee, gar nicht.
Nicht so viel mit Alkohol?
Nee, gar nicht. Nee, also. Och, ich bin schon so eine Weintrinkerin, aber ich bin ja auch, ich stehe auch dazu, ich komme ja ursprünglich aus einer Familie mit Alkoholsuchtproblematik so und bin da sehr sensibilisiert für dieses Thema und finde zum Beispiel ganz klar, das muss ich auch mal ehrlich sagen, keine macht den Drogen in einem Fußballstadion und dann wird da Bier verkauft, ist für mich ein Widerspruch. Würde ich dagegen sein?
Ja.
Man kann nach dem Sport immer trinken, in der Fußballwelt wird leider zu oft schon vor dem Spiel getrunken. Ich betreue seit ein paar Jahren auch eine Mannschaft junger Menschen, die mit Fluchterfahrung, also die hergekommen sind und stehe jeden Sonntag am Fußballfeld und...
Als Trainerin?
Als Betreuerin eher so. Ich kann nicht wirklich gut Fußball spielen. So.
Aber du begleitest?
Ich begleite die beim Ankommen hier. Das ist eben so mein zweites Ehrenamt, ne, wenn sie so herkommen und... Sprache lernen, Sprachkurse finden, Wohnung finden, Ausbildungsplatz finden. Und das mache ich seit, ich kenne die Jungs jetzt seit 10 Jahren. Wir spielen seit 2017 auch im Punktspielbetrieb, immer in den unteren. Ich bin ein Fan der Kreisliga, bin ich tatsächlich. Profifußball ist für mich tabu. Das ist einfach ganz toll, also mit ihnen das alles zu erleben. Und wir haben inzwischen.
Aber Sportspiele, die du selber, machst du eigentlich nicht?
Nee, ich bin am Ball nicht so gut. Ich habe früher geturnt. So, und ich komme aus der ehemaligen DDR und war eine Gerätturnerin und ja, konnte mich dann entscheiden zwischen Kinder- und Jugendsportschule, wofür ich nicht so geeignet war und dann war man irgendwie so ein bisschen raus bei uns aus dem Sport. Also entweder Leistungssport oder eher nicht mehr so. Und dann habe ich alles Mögliche probiert. Dann habe ich ein bisschen Kampfsport, Judo gemacht, Leichtathletik, Hürdenlauf war ganz schrecklich. Ich bin nur 1,55, ehrlich. Das war immer ganz schlimm. Aber Sport ist wichtig in meinem Leben. Ich jogge, ich gehe mittlerweile auch ins Fitnessstudio. Ich finde Basketball cool, ne? Oder Streetball eher. Ich tanze total gerne.
Also, aber wir sind ja eigentlich noch bei den kleinen Fragen. Die nächste kleine Frage, genau. Bitte.
Was war Ihr meistgehasstes Kleidungsstück als Kind? Oh, weiß ich total gut. Ich bin ja ein Ossi-Kind und wir hatten Jugendweihe. Und meine Eltern hatten nicht so viel Geld. So. Und ich war immer klein. Und es war äußerst schwierig. So im Alter von 14 Jahren hat man Jugendweihe. Und da haben die Mädchen so zum ersten Mal was richtig Schönes angehabt. Und ich fand aus meiner Klasse, die anderen hatten alle was Schöneres an. Und ich hatte... Ich weiß es genau. Einen blauen Rock, eine rosa Bluse und weiße Schuhe. Was für eine Kombination. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Aber wir konnten irgendwie nicht so wirklich uns was anderes leisten. So.
Okay.
Daran kann ich mich gut erinnern.
Was passiert denn bei so einer Jugendweihe?
So eine Zeremonie, man wird sozusagen, oder? Das ist ein Ritual, um in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen zu werden. Ne? Also so wie in der Kirche ist das Kommunion, Konfirmation. So.
Je nachdem, ob evangelisch oder katholisch.
Und bei uns, ich bin auch Atheistin bis heute und meine Eltern waren auch nicht irgendwie in der Kirche. Ne? So, und dann ist die Jugendweihe ist das Ritual für die Menschen sozusagen. Dann, für
war,
die
das, Jugendlichen. War das für dich wichtig?
Es gehörte dazu, das haben wir gar nicht hinterfragt. Ne? So, das habe ich tatsächlich nicht hinterfragt. Ich finde Rituale gut,
okay.
Ne, für bestimmte Sachen. Das tatsächlich.
Und wart ihr brennende Sozialisten? Kommunisten?
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch ganz stolz auf meinen Vater, der tatsächlich bei der NVA gewesen ist, bei der Marine. Und ich bin eine Linke, ich bin Mitglied der Linken tatsächlich auch. Ne? Und der nach der Wende, sage ich mal so, überprüft wurde und sauber war, sozusagen. Also nie irgendwie
mit
jemanden diffamiert hat. Ja, also nicht irgendwo jemand angeschwärzt hat oder so. Und das fand ich ganz toll. Und
Stasi-technisch nicht irgendwie mit rum.
Er wurde im zivilen Sektor übernommen und trotzdem ist er bei seiner Meinung geblieben. also links zu sein, eher solidarisch zu denken, sozialistisch zu denken, kommunistisch zu denken, so. Ja, das ist so und das ist auch bei mir geblieben.
War das dann für deine Eltern, für euch als Familie damals schwer, dass die DDR nicht mehr fortbestehen konnte oder war es auch ein lachendes Auge mit, weil es ja im Prinzip der Versuch war, der aber nicht so ganz geglückt war oder habt ihr es anders gesehen?
Also es ist einfach so, ne? Ich habe immer schon, auch als ich noch jung war und in irgendwelchen Funktionen bei der FDJ war, ich habe mir gedacht, lasst doch alle gehen. Also die Grenzen auf tatsächlich, wer hier nicht sein möchte, muss hier nicht sein. Wer hier sein möchte und mit uns diese Gesellschaft gestalten will, herzlich willkommen. Ich war schockiert über die Grenzöffnung tatsächlich, aber nicht so, dass Freiheit total okay. Ich war schockiert über die Menschen, die auf einmal an den Straßen standen, weil Leute aus dem Westen kamen und Westschokolade aus dem Auto geschmissen hatten. Da habe ich gedacht, wow, dafür haben wir die Wende doch nicht eingefordert. Doch nicht für diese materiellen Güter. Darum geht's nicht. Muss kein Golf haben, ist mir egal. Es geht um ganz anderes. Es geht um Werte sozusagen, um Freiheit. Von mir aus auch Reisefreiheit. Dass dieses Indoktrinieren sozusagen aufhört, dass eine Partei da nur da ist, so, ne? Dafür bin ich gerne auf der Straße gewesen. Aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass wir als anders sozialisierte Menschen eine Chance gehabt hätten, in unseren Grenzen was Neues zu probieren und nicht vereinnahmt werden.
Das sind deine beiden Hände wie so ein Krebs, der was einsammelt und dann an sich ranzieht, wie so eine Schaufel.
Es ist ja auch nichts anderes gewesen im Grunde genommen. Ne? Ich weiß, so viele Freunde von mir sind rüber, die haben sich dann erstmal irgendeinen klapprigen Golf gekauft, bei dem sie auch noch, ich sag's in Deutsch, beschissen wurden. So, der ist nach 3 Monaten kaputt gewesen. Also diese Hoffnung, die die Menschen damit verbunden hatten eigentlich, die sind bei ganz vielen nicht erfüllt worden.
Aber ihr seid dann auch irgendwann halt nach Bremen gekommen, oder? Oder bist du unabhängig von deiner Herkunftsfamilie nach Bremen gekommen?
Ich wollte studieren. Also Studium Sozialarbeit gab es damals in der DDR nicht. Ich habe Erzieherin gelernt in der DDR und wollte dann einfach weitermachen. Dann habe ich eine Einladung nach Bremen bekommen von einer FDP-Politikerin.
Interessant.
Annegret Pautzke. Ja, fand ich auch sehr ganz spannend. Also es gab damals einfach so eine Einladung von Bremen als Partnerstadt von Rostock, dass Menschen aus Rostock nach Bremen kommen können. Wir können uns in der Bürgerschaft melden und von da werden wir für ein Wochenende untergebracht. Und das habe ich gemacht mit meinem damaligen Freund. Dann standen wir in der Bürgerschaft und dann kam Annegret Pautzke die Treppe runter und hat gesagt, ich nehme euch mit. Und dann hat sie uns mitgenommen für ein Wochenende und sie hat ein Jahr später, als ich meinen Job verloren hatte in der DDR, gesagt, Astrid, komm, du kannst hier studieren. Und dann bin ich gekommen und dann wollte ich bewusst, in Hoffnung, dass Bremen eine Rote Kaderschmiede hat als Hochschule, bin ich nach Bremen gekommen, tatsächlich, ja. Aber die Rote Kaderschmiede war nicht mehr da. So, und dann habe ich Sozialarbeit studiert und dann, ja.
Das heißt, du hättest dir auch noch ein bisschen mehr Wertevermittlung gewünscht oder einen Lehrkörper, ein Dozententeam, das für gewisse Positionen in der Sozialarbeit steht, an ganz der Uni genau. Bremen. Ja, ja. Das hast du ein bisschen vermisst, das meinst du damit? Es war nicht mehr die Rote Kaderschmiede.
Nee, genau. Und ich auch unter den Studenten, muss ich ehrlich sagen, da war ich dann auch so ein bisschen enttäuscht. Das ist auch ein Trend, der sich vielleicht bis heute fortsetzt bei vielen Menschen. Diese Neigung, sich zu profilieren aus Eigeninteresse, ne? Gipfelt in unserer Politik, finde ich. Also, dass das so eine Profilneurotiker sind, so eine Narzissten. Mir geht es um die Gemeinschaft. Ja. Ich möchte mit Menschen eine Gemeinschaft gestalten.
Als Team, als Gruppe.
Ja, und muss gucken, wir müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Es geht nicht um mich und alleine kann man nichts.
Das nur, dass das Ergebnis der Arbeit mehr ist als die Summe der einzelnen Fähigkeiten.
Ja.
Im Idealfall.
Und vor allen Dingen deswegen auch so dieses eher links oder auch sozialistisch oder wie manche sagen kommunistisch. Ich glaube, dass jeder, ich liebe Menschen und ich glaube, jeder Mensch kann etwas. Und wir müssen einen Rahmen schaffen, wo jeder Mensch sich einbringen kann mit seinen Fähigkeiten. Und wir müssen auch verhindern, dass man so wertet, so sehr. Du mit deinem bist da oben und du mit deinem bist da unten. Wir brauchen den Menschen, der die Straße sauber macht. Ich brauche den Menschen, der das Brot backt. Ich brauche ihn. Und bitte wertschätzt sie doch. Ne? Und da dürfen wir diese Spaltung, diese Unterschiede dazwischen dürfen nicht so groß sein.
So.
Dritte Frage, ne? Ich glaube, ich habe nur eine.
Ja.
Welche Rituale geben Ihnen Kraft? Ich habe ja vorhin gesagt, Rituale sind wichtig, ne?
Eins weiß ich schon, das Activity-Spiel an Weihnachten.
Genau, also dieses Spielen an Weihnachten, so, ne? Ja, ich bin schon jemand, der auch so Struktur braucht, ne? Also zum Beispiel in meiner Familie hatten wir ein Ritual, dann so, um uns auseinanderzusetzen miteinander. Wir haben sogenannte Familienkonferenzen gemacht. So, weil ich...
Immer am gleichen Tag, immer zur gleichen Zeit?
Nee, aber so einmal im Monat vielleicht. Oder man wurde nachher auch... weniger, so die Kinder wurden ja immer größer und ich war halt alleinerziehend so und immer berufstätig. Und natürlich gab es da viel, was nicht gut lief. So, ich habe dann viel gemeckert, wurde mir auch signalisiert. Und dann haben wir Familienkonferenzen gemacht, wo die Kinder mir auch sagen durften, was sie doof an mir finden. Oder wo wir gemeinsam überlegt haben, wie kriegen wir denn hier die Wirtschaft gemacht, sozusagen. Dann hatten wir so einen Plan am Kühlschrank.
Die Hauswirtschaft.
Ja, abspülen. Dann hatten wir so einen Plan am Kühlschrank, Mäsche. Wer was wann machen muss und kriegte Punkte und sowas, ne? Ein Ritual ist für mich zum Beispiel, mein Sport ist für mich tatsächlich ein Ritual. Ich muss ohne Musik, ohne Geräusche, ohne Handy laufen gehen, um mich im Kopf zu sammeln. Das ist für mich wie Meditation. Ich habe die kreativsten Phasen beim Joggen. Da habe ich die besten Ideen für meine Arbeit und für alles andere. Kann meine Wut da lassen. Das ist für mich auch tatsächlich ein Ritual. Ein Ritual ist für mich auch, dass ich eigentlich Menschen mit der Hand begrüße. So wurde ich als Ossi früher auch erkannt übrigens. Weil ich immer überall hin bin und die Hand gegeben habe. Was sind dann noch weitere Rituale?
Ja, ist das schon, das ganz, ist, ja, schon eine ganze,
genau,
Reihe. Musik?
Ja, Musik. Ich war immer schlecht in Musik. Ne? Ich konnte wirklich nie gut singen. Das finde ich ganz doll schade. Ich habe mal 4 Jahre Oboe gespielt. Ich kann auch Blockflöte. Bis heute die kleine weiße Friedenstaube flöten. Ich mag tanzen, ne? Und ich tanze tatsächlich alles. Ne? Ich kann auch Schlager tanzen. Würde ich nie hören, Schlager? Fürs Tanzen finde ich das cool.
Dann aber eben so diese typischen Schritte, ne?
Ja, Disco Fox kenne, ja, ich zum Beispiel, ne? Aber ich mag auch, wenn hier Breminale ist oder hier, wie heißen die, Summer Sound oder so in der Neustadt,
Summer dieses, Sounds, ne? Ja.
Die Bremenex-Bühne finde ich zum Beispiel auch cool mit den jungen Leuten. Also das mag ich auch alles, tanzen. Ich kann mir überhaupt nicht merken, wer das singt und wie der Titel heißt.
Aber du so fühlst es.
Ich fühle Musik, ganz genau. Ich fühle Musik und ich finde das Bremer Nachtleben ganz traurig. Mir fehlt die Disco, wo man reinkommt und wo die Menschen mit ihren Armen hin und her und wippen und wo die ganze Masse so, ne,
sich
so
bewegt.
Ja, das. Ich bin Ü50. Ich gehe auf diese Ü50-Diskotheken jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, die Musik ist 20 Jahre, also immer die gleiche. Der DJ schläft ein und mir fehlt das. Ich bin Ü50, aber doch nicht tot.
So.
So, ne? Das würde ich mir, da brauchen wir nochmal einen Kick.
So, ja. Ich sehe schon, das nächste ehrenamtliche Engagement von Astrid Turay, ja, ist eine regelmäßige Tanzveranstaltung, einmal im Quartal erstmal, um mit einem überschaubaren Arbeitsaufwand zu starten. Die andere Party für alle. So.
Die Rollator-Disco ist meine Idee. Ja. Wenn ich älter werde oder so und meine anderen Ehrenämter nur, dann habe ich gedacht, eine Rollator-Disco, weil ich merke, was Musik mit Menschen tun kann. Und ich habe einen Beitrag gesehen über eine prima Ballerina, die sehr dement ist, im Rollstuhl saß und dann hat man ihr Schwanensee vorgespielt und dann konnte sie sich auf einmal bewegen in ihren alten Bewegungen und so. Und ich finde Bewegung bis ins hohe Alter total wichtig und habe gedacht, mit Musik kriegt man sie alle.
So. Schön. Disco. Es gab ja damals enge Verbindungen von der Deutschen Demokratischen Republik auch zu afrikanischen Ländern.
Ja. Mhm.
Aber darüber ist noch nicht die Verbindung entstanden, dass du einen gambischen Nachnamen hast?
Nein. Also ich weiß, aus Mosambik, Angola,
also,
und so.
Das muss ich noch für alle, die nicht zugehört haben, sagen, mein Mikrofone aufwärmen, sagte mir Astrid, dass Turay ein gambischer, ja, Name, genau, ist. Ihr Nachname.
Genau. Also ich bin ja sozusagen auch seit bestimmt Anfang der 90er Jahre schon so im Bereich der Arbeit mit geflüchteten Menschen aktiv. Und ich weiß noch damals, ach, es war nicht schön, da hatten wir das Schiff in Gröpelingen. Und ich bin tatsächlich in irgendwelche Übergangswohnheime eingestiegen, weil wir Geburtstag gefeiert haben von jemandem. Und diese Einrichtungen waren ab 22 Uhr abgeschlossen. Über Brandschutz wollten wir nicht nachdenken. In diesen Zusammenhängen habe ich ganz viele Menschen kennengelernt aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Und ich mag Reggae-Music auch total gerne. So, ich finde den Spirit auch gut, der dahinter steht. Und auf diese Art und Weise habe ich tatsächlich damals meinen Mann kennengelernt, der aus Gambia kam. Das ist ganz spannend. Ich glaube, es ist alles verjährt. Ich habe damals in der U-Haft gearbeitet als Sozialarbeiterin. So, und das war damals noch die Abschiebehaft hier auch. Und Mein Ex-Mann kam aus Koblenz und man durfte sich schon damals nicht woanders aufhalten. Also war ja immer auf dieses Bundesland da oder so beschränkt mit seinem im Asylverfahren. Und er war aber in Bremen und wurde dann hier verhaftet. Und ich wusste aber, was alles läuft und so. Und dann haben wir tatsächlich, während er in Haft saß, die Papiere organisiert für eine Eheschließung. Weil wir tatsächlich, also wir haben nicht wegen der Papiere geheiratet, sondern ich wusste, ich war damals schon so Ende 20, ich wusste tatsächlich auch, dass ich mit diesen Menschen Kinder kriege. Das muss ich so ehrlich sagen. Mhm. So. Und dann haben wir, weiß ich noch, bei der Gerichtsverhandlung, bei ihm stand ich als Sozialprognose dann auch sozusagen vor Ort dem Richter gegenüber. Und er ist wieder entlassen worden, sozusagen nicht abgeschoben. Viele wurden ja aus der Haft damals direkt in die Heimat abgeschoben. Das ist bei ihm dann nicht passiert. Und wir konnten hier in Bremen heiraten. Wir wollten nur einen Kaffeetrink machen. Wir hatten keine Kohle mehr. Ich hatte auch kein Hochzeitskleid, aber das hat zu mir gepasst. Ich hätte sie eh nie so geheiratet. Und dann wurden es 3 Tage. Wir haben 3 Tage gefeiert. Meine Eltern sind gekommen und gesagt, Astrid, wir kaufen jetzt noch mal einmal ein Auto voll irgendwelcher Sachen ein, aber dann gehen wir ins Hotel. Die waren überfordert damit, sozusagen, weil aus Belgien, aus Italien, überall kamen irgendwelche Menschen her.
Teilweise, die alle deinen Mann kannten.
Die ihn kannten und die dann so, es haben immer unterschiedliche Leute in unserer Wohnung damals geschlafen. Ja, wir haben 3 Tage dann gefeiert. So,
und wie viele Gäste hattet ihr denn unterm Strich?
Ach, das Standesamt musste die Tür aufmachen, weil die bis draußen standen. Ich kann es gar nicht wirklich sagen. Also die einen sind ja gefahren, die nächsten sind gekommen. So. Es waren bestimmt 100, 120 Leute. Wir haben am Unisee dann gegrillt. Am Ende haben wir die Wurst aus dem Kühlschrank zu irgendeiner Soße gekocht, damit wir die letzten auch noch irgendwie bekochen konnten. Aber das war toll. Und wir hatten auch, unabhängig davon, dass ich nachher die Kinder allein noch großgezogen habe, eine total schöne Zeit, viele Jahre. Mein Mann hat hier studiert, dann an der Hochschule Bremen, ist Ingenieur für Umwelttechnik und so. Aber dann sind die Wege irgendwann so nach 10, 12 Jahren auseinandergegangen.
So im Halbguten oder im Halbschlimmen?
Nee, an sich für mich als Frau, sage ich mal, im Guten, als Mutter nicht so im Guten, weil ich es ganz schwierig finde für Kinder, gerade afrodeutsche Kinder. Es fehlt ein Stückchen Identität, es fehlt eine Vaterfigur und natürlich ist das eine Zeitkomponente allein schon, wenn man berufstätig ist, so, ne?
Und ist er dann ganz weg aus Bremen, oder?
Ja, er ist mittlerweile wieder in Gambia, in der Heimat sozusagen. Mein Sohn war auch gerade da und hat ihn besucht. Also das ist alles so für mich okay. Und ich ziehe auch keine Schlüsse von meinem eigenen Leben darauf, dass ich jetzt denke, oh, die Menschen sind alle und also ne, schlecht oder so. Überhaupt nicht. Ich war 3-mal in Gambia. Ich durfte ein Land erleben mit seinen Leuten. Ich habe richtig im Dorf gelebt, ohne Wasser, ohne Strom. Also das hat mich geprägt. Das hat mir ganz viel gegeben für meine zukünftige Arbeit auch. Ganz viel Respekt vor diesen Menschen. Ich weiß mein Leben total zu wertschätzen, aber ich wusste auch immer, ich kann da nicht leben, weil ich kann nicht leben, duschen und weiß, die Kinder da drüben haben keine Schuhe und nicht mal Trinkwasser. Das kann ich nicht aushalten. Also das war, insofern war es eine wirklich absolut tolle Zeit. Und ich habe ja, davon ist doch was Tolles geblieben. Ich habe 2 tolle Kinder. Ja. Also,
aber so ein bisschen enttäuschend war es schon, oder?
Ja, natürlich, natürlich.
Dass also, er dann irgendwie dann doch sagte...
Hat sich einfach für andere Frauen entschieden, sozusagen. Ja. Ne? Und das ist... Das kann im Leben passieren. Ich hatte Vorstellungen von, ich heirate nur einmal in meinem Leben tatsächlich. Und na klar, dann hat man da alles investiert und wir haben ja auch viel gemeinsam durchgearbeitet. Also wir haben viele rassistische Erfahrungen, viel Erfahrungen mit der Polizei gehabt, die nicht gut waren. Also
und hast du jetzt nochmal geheiratet oder willst du nochmal heiraten?
Nein, 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 nein. Ich will nicht nochmal. Ich will nicht nochmal heiraten. Also ich habe nicht die Vorstellung, dass ich alleine mein letztes Lebensdrittel verbringen. Ich sage ja immer, ich werde 105, ne, mit Lebensqualität.
Ja.
Dann wird man 97. Also man muss die Latte da hochsetzen, damit man okay. Dann, ne?
So. Ja, verstanden.
Aber heiraten muss man ja nicht mehr unbedingt so, ne? So. Aber ich möchte auch nur mit jemandem leben, wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Und ich weiß natürlich, durch das Alleinsein bin ich eine starke Frau geworden. Ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen. Ich weiß, was ich kann. Das ist für einen Partner sicherlich nicht immer so einfach. Da muss der Mann an meiner Seite muss schon ein entsprechendes Frauenbild haben.
Also bisher ist noch keiner hängen geblieben?
Keiner hängen geblieben, nein. Ich habe auch keine Zeit, ehrlich. Ich habe gar keine Zeit.
Ja.
Also durch das ganze Ehrenamt, da muss man auch so ehrlich sein.
Ja. Gleich können wir nochmal auf die Herkunftsfamilie und das Stichwort Alkoholsucht, da habe ich eben auch schon große Ohren bekommen. Vorher, liebe Astrid Turay, darfst du einmal den Koffer aufmachen und eine Sache rausnehmen und erzählen, warum du diese Sache rausgenommen hast. Das ist ja, wir spielen auch gerne.
Ja, spannend, ja, finde ich gut.
Das sind so unsere kleinen Rubriken hier, unsere Standardsituation, wir eine Stunde reden. Sie hat das Herz ignoriert, ebenso die Spraydose. Auch das Schminkset hat sie ignoriert, sondern sofort zu einem Schwamm gegriffen, den man unter der Dusche oder in der Badewanne nutzen kann. Der hat eine besondere Form.
Aber ich finde, er hat die Regenbogenfarben und deswegen habe ich ihn genommen.
Das ist ein Regenbogen, weil, mit zwei Wölkchen rechts und links.
Genau. Ich habe ihn einfach auch genommen wegen der Farben. Gestern war ja zum Beispiel auch die Frauendemo auf dem Marktplatz, finde ich auch ganz wichtig.
Ne? Da müssen wir einmal sagen, heute ist der 10. März, das heißt,
gestern war der Streik.
Nach dem Weltfrauentag am 8. März gab es am 9. März so einen Generalstreikaufruf 12 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz.
Genau.
Du warst dabei.
Genau, ja. Ich war da auch mit einer Kollegin eine Stunde. Das hatte ja auch so, man sollte seine Mittagspause dahin verlegen. Und das war toll so, weil das einfach auch Inhalt meines Lebens ist. Also ich möchte eigentlich an die Menschen appellieren, ausgehend von meiner Lebenserfahrung und auch von meinem Beruf und so, dass Vielfalt bereichernd ist. Absolut. Und ich urteile nicht über Menschen, wenn ich sie nicht kenne. Und ich finde wichtig menschliche Werte, auf die wir uns immer wieder neu einigen müssen.
Aber dazu gehört für dich auf jeden Fall
Vielfalt. Mhm. Auch Menschen in ihrer sexuellen Orientierung oder in dem, wie sie sich wahrnehmen, wie sie sich finden, zu akzeptieren.
Okay.
Solange sie Grenzen menschlicher Werte nicht verlassen. Und diese menschlichen Werte müssen wir diskutieren und besprechen. Aber ich glaube, da können wir uns gut drin finden, wir alle.
Also Respekt, denke ich mal, ist noch ein großes Ding.
Auf jeden Fall der Respekt. Auf jeden Fall Freiheit. Auf jeden Fall Solidarität. Auf jeden Fall Andersartigkeit sozusagen zuzulassen. Dieses Zuhören und vor allen Dingen nicht in der Eigenwahrnehmung, die ja ganz verschieden sein kann, über Menschen so schnell zu urteilen.
Mhm.
So. Also hol dir Informationen, hol dir Fakten, sprich. Dann kannst du dir vielleicht eine Meinung bilden, aber nicht über Hörensagen. Über Hörensagen ist nicht fair. Stille Post, Informationen gehen verloren. Und wir sehen es doch gerade jetzt in unserer Welt. Das macht mich auch richtig tatsächlich auch ein bisschen traurig, bis wütend, so, dass wir hier Feindbilder erschaffen. So, das ist für mich Politik. Da fordere ich Politik und sage, ihr seid hier in der Verantwortung. Ihr dürft doch nicht Feindbilder befeuern. Ihr müsst doch unterwegs sein, um Feindbilder abzuschaffen. Das kann so nicht sein. Also eine Aussage von Herrn Merz zum Stadtbild ist ein No-Go für mich. Das geht nicht.
Glaubst du, er hat das unüberlegt geäußert oder glaubst du, das ist das Kalkül?
Der ist in der großen Politik würde ich sagen, wie man kann unüberlegt etwas sagen, wie man anschließend darauf reagiert, ist Kalkül. Er hat das unüberlegt. Das ist ein unüberlegter Kandidat. Der macht öfter so eine Sprüche, so. Aber er ist ja auch nicht allein. Er hat ja auch seine Mannschaft und von denen erwarte ich dann einfach, dass das so dargestellt wird, dass man entgegen einem Feindbild arbeitet und dass es nicht passiert. Und das finde ich in keinster Weise in Ordnung. Also die Menschen, die zu uns kommen, sind nicht daran schuld, dass der Kapitalismus in seinen letzten Zügen liegt. Meine Theorie zu diesem Thema ist tatsächlich, Kapitalismus ist überlebt. Und leider hat Politik und ich selber auch und andere, wir haben noch keine neue Idee für das Neue, was danach kommen könnte, sollte. Und dass es so, wie wir das gerade in der Welt erleben, nicht weitergehen kann, da sind wir uns alle sicher. Wir haben einen Erdball, der gehört uns allen. Ressource ist irgendwann erschöpft. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir sparsam, wertschätzend, gut mit unserer Erde umgehen, damit nächste Generationen etwas davon haben. Profit? Leute, das war, ihr hattet eure goldenen Zeiten, das ist jetzt einfach vorbei. Du kannst auch nicht mehr in einem guten Klima leben, wenn du 5 Häuser hast und 2 Ferraris oder was weiß ich da in deiner Garage. Der Sahara-Staub, ich habe noch überlegt, so Sahara-Staub, vor 10 Jahren hat doch kein Mensch beim Wetterbericht über Sahara-Staub geredet. Das müsste uns auch zu denken geben, zu sagen, hey, wenn in China ein Sack Reis umfällt, geht mich das was an? Ne? Da stand an der Eisenbahnbrücke hier in Bremen, gab es immer so einen Spruch, der stand da, wenn ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, geht mich das was an. Ja, das geht uns etwas an.
Weil wir alle auf einer Erde sitzen.
Ja, die Grenzen sind gemacht. Die sind gemacht. Die waren doch nicht da, als die Erde entstanden ist. Und deswegen ist völkisches Denken zu verurteilen. Weil wir müssen gemeinsam eine Verantwortung für uns tragen. Und dass es uns in Mitteleuropa gut geht. Ich genieße das genauso. Aber ich weiß auch, dass andere dafür leiden.
Und darüber müssen wir sprechen. Dass die den Preis bezahlen.
Natürlich.
Durch schlechte Arbeitsbedingungen.
Immer noch. Und also Hanse Lloyd und all diese Themen. Also wir müssen über Kolonialismus bis heute reden. Und wenn ich dann, ich sage das so ehrlich, wenn ich dann höre, dass Frau von der Leyen in die Maghreb-Staaten fährt, um zu verhandeln, welche Flüchtlinge man nimmt und wir dann jetzt in der EU derartige Asylgesetze beschließen, dass Menschen in andere Länder abgeschoben werden können, aus denen sie nicht kommen, nenne ich das modernen Sklavenhandel. Sorry, so nenne ich das. So, das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht unsere menschliche Zukunft sein. Und wir wissen, in welchen Lebensbedingungen die Menschen dort sind. Wir, denen es gut geht, wir haben Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Unterschiede zwischen denen, denen es gut geht und denen es nicht so gut geht, geringer werden.
Ja, dass sie, die viel haben, die wenig haben, sich annähern und nicht.
Ja, deswegen, ne, Vermögensteuer, ja, auf jeden Fall. Also, aber das ist, und das im globalen Denken, ist mir ein großes Anliegen einfach und ich würde mir einfach wünschen, dass wir, die wir ja hier alle auch gebildet sind im Grunde genommen, wir haben Zugang zu Bildung, wir gehen in die Schule und dann kann ich manchmal gar nicht verstehen, wie man so dumm sein kann im Grunde genommen und nicht so denken kann.
Ja. So, ne? Ja, auf jeden Fall der Schwamm. Ja, vielen Dank.
Genau,
der Regenbogen. Sind wir gar nicht. Hast du auch eine Regenbogenflagge irgendwo gehisst an der Parzelle?
Nee, aber ich hatte immer schon vor 15 Jahren oder so im Büro so ein rosa Tuch, was sich gegen homophobe Menschen wendet. Und dann hatten wir immer ganz, ganz spannende Diskussionen, weil ja auch gerade Menschen aus anderen Kulturen, wo das nochmal mehr Tabu ist oder so, das als eine unbekannte Größe empfinden und denken, dass also Homosexualität oder so für sie wirklich, also sie lehnen das ab oder so, aber in den Gesprächen kann man ja auch Menschen überzeugen von Dingen so, was tut dir das? Ne? Wenn Menschen ihre Liebe leben, wo ist das Problem? Da ist kein Problem. So, ja.
Dankeschön. Die Family in der DDR. Es muss auch ein paar Geschwister gegeben haben, glaube ich. Ansonsten hätte es diese Bluse und den blauen Rock und die rosa Schuhe nicht gegeben, oder?
Ja, ja, es gibt also ich habe eine ältere Schwester, die in Hannover lebt und ich habe auch noch einen Bruder, der 2 Jahre älter ist und in Rostock-Evershagen noch wohnt.
Mhm. So, dann wart ihr also zu fünft zu Hause?
Ja.
Und wer hatte das Alkoholproblem, Mama oder Papa?
Papa, Mama und mein Bruder ist seit, ich glaube jetzt mehr als 20 Jahren trocken. Also finde ich eine phänomenale Leistung. Ich konnte ihn in der Zeit auch begleiten und habe auch mitgekriegt, wie schwer das ist und dass er das so schafft. Also ich bin stolz auf ihn, er kann stolz auf sich sein. Das ist eine Leistung, das zu schaffen.
Wie war es bei den Eltern? Hatten die auch den Ansatz oder dass sie trocken sein können wollen?
Nein, für meinen Vater so beim Militär, ne, das war irgendwie so ganz normal, glaube ich. Ein echter Mann, der trinkt und nächsten Tag, da steht er trotzdem. Das gehörte einfach dazu. Und bei meiner Mutter ist das tatsächlich, muss ich sagen, durch die Wende gekommen. So, meine Mutter hat dann auch ihre Arbeit verloren und hat dann irgendwie so einen kleinen Kioskwagen da übernommen, wo man die Bratwurst kriegte. Und an diesem Kiosk haben sich ganz viele Menschen getroffen, die nach der Wende sich selber vorgemacht haben, dass sie jeden Morgen noch zur Arbeit gehen. Haben sogar ihre Aktentasche mitgenommen, sind aber nicht zur Arbeit gegangen, sondern bis zu diesem Wagen gekommen. Und da hat man sich dann erstmal, ja, einen kurzen gegönnt, wie sie es so genannt haben. Und dann hat man ganz schnell eben auch mit meiner Mutter so, ach Helga, mach doch mit und so. Und so ist das dann dazu gekommen. Und als mein Vater verstorben ist, ich glaube, da war meine Mama dann ganz schön einsam auch. Und wenn man erstmal anfängt, allein zu trinken, ich glaube, das kann dann schleichend sein.
Hast du mit ihr drüber sprechen können?
Das ist eine Generation, die verleugnen das. So, und ich durch meine Sozialarbeit, ich habe damals auch mit Schwerpunkt Sucht und Strafvollzug studiert, weil ich schon als Kind sozusagen in diesen Verhältnissen aufgewachsen bin und auch gemerkt habe, was das für eine Wirkung hatte. Ne? Jetzt habe ich meinen Faden gerade verloren.
Ich hätte gefragt, ob du mit deiner Mutter darüber sprechen konntest oder mit deinem Papa.
Also das war tabuisiert und ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Mama später auch noch zu mir genommen, die hat bei mir gewohnt 2 Jahre und da wurde mir erstmal bewusst, wie weit sie schon ist. Das hatte ich vorher nicht wahrgenommen und da habe ich dann gewusst, wie weit sie ist und das ging dann gar nicht mehr. Also weil ich glaube, ich bin keine Wissenschaftlerin, was jetzt Alkoholismus betrifft, aber ich glaube, wenn man das lange macht, verändert sich der Mensch in seinem Wesen. So, und das ist traurig. Und ich sage auch immer, Teufel Alkohol holt häufig die Guten. Wir hatten in der DDR einen Spruch, der hieß immer, dumm frisst, intelligent säuft. Und das gehörte bei uns so dazu. Familien haben sich getroffen, wir haben zusammengesessen. Als ich jung war, wir hatten kein Marihuana, wir hatten keine anderen Drogen. Wir haben getrunken in der Gemeinschaft.
Und gab es dann auch Situationen, die für dich als Jüngste in der Family schwierig waren aufgrund des Alkoholkonsums des Papas?
Ja, also ich war auch in der Familie schon Sozialarbeiterin. Mein Weg war vorbestimmt so. Ich habe ganz häufig zwischen meinem Vater und meinem Bruder gestanden. Weil meine Eltern sind auch aus einer Generation, wo durchaus das Schlagen eine Erziehungsmethode war. Und mein Vater und mein Bruder haben sich doch schon angelegt und ich war die dazwischen, um das zu verhindern. Weil ich das Gewalt in keinster Weise gut finde. Aber ich glaube auch so im Nachhinein, als ich dann erwachsen wurde, habe ich gemerkt, für meine Eltern war das eine bekannte Methode zu erziehen.
Gelernte Methode.
Ja, und man muss eine andere lernen können, um eine Situation, einen Konflikt anders zu klären, brauchst du Alternativen. Wenn du die nie gehört hast, nie gesehen, nie gelernt hast, dann weißt du keinen anderen Weg. Das ist auch etwas, was ich für mein Leben mitgenommen habe. So.
Und wie oft hast du dir selbst eine gefangen?
Von meinen Eltern. Ich habe tatsächlich mit 14 vor meinen Eltern gestanden, vor meiner Mutter übrigens, und habe gesagt, fässt du mich an, fasse ich dich an. Jetzt nicht mehr. Und dann hörte das auf. So, ich war also eine Rumtreiberin. Ich bin mit 13 viel draußen gewesen, hatte meine Clique so mit Simson-Mopeds und so. Und wir sind viel rum und so. Ja, immer schon ein bisschen selbstbewusst so. Und ich wusste auch immer, wo eigentlich mein Weg hingeht. Immer eine Kämpferin. Ich kann auch ganz nervig sein, wenn ich was unbedingt erkämpfen möchte. So.
Hast du irgendeine Diagnose? ADHS?
Ich finde das jetzt richtig lustig, weil meine Tochter mir vor ein paar Wochen gesagt hat, also die studiert gerade Psychologie und die sagt, du hast garantiert ADHS. Und dann denke ich, oh Gott, wer hat denn heutzutage kein ADHS? Ja, kann sein. Ne? Ich bin so eine Rappelige auch, ich muss mich immer irgendwie so bewegen. Ich brauche auch noch Sport, wo man schwitzt und so. Ne?
Aber du kommst klar, du kannst ein Buch bis zum Ende lesen.
Total, ja.
Schaffst deinen Alltagskram.
Absolut. Ja. Ich habe auch meine ruhigen Momente, ne? Wo ich mich dann erhole oder, wie gesagt, dieses Laufen. Ich habe zum Beispiel keine Schlafstörung. Ehrlich, ich schlafe super. Ja.
Wir sind reif für die großen Fragen des Lebens. Liebe Astrid, wieder 3 Zettelchen bitte.
3, okay. Ein bisschen wühlen.
Kann losgehen.
Leben Sie Plan A oder Plan B? Ich glaube, ich lebe Plan A. Tatsächlich.
Weil du so voll drin bist, ne?
Weil ich so voll drin bin, weil ich so zufrieden bin auch mit dem. Dann sehe ich gar nicht so die Notwendigkeit, irgendwie abzuschwenken von meinem Plan. Und ich habe ja gesagt, ich kann viel reden. Und ich glaube, ich versuche mein Reden auch immer mit Taten zu verbinden. Und deswegen bin ich auch so zufrieden und dankbar für mein Leben.
Dankeschön. Ja. Einverstanden. Die nächste.
Ich finde das richtig.
Aber hast du einen Plan B?
Ja, der Plan B entwickelt sich gerade so bei mir, weil ich darüber nachdenke, was mache ich eigentlich, wenn ich aufhöre zu arbeiten und materielle Werte bei mir nicht so wichtig sind. Der Plan B ist gerade so, mir so einen kleinen Camper zu kaufen, so einen Bullibus da so. Ne? Ich bin ja klein, ich brauche nicht viel Platz. Einzusteigen und nur durch Europa zu fahren. Also ich will nicht mehr fliegen, ich kenne aber Europa nicht. Ich war noch nicht mal in Dresden, ich war einmal in Frankreich, ich würde Belgien gerne gucken, Tulpen in Holland. Ich weiß zu wenig über Europa. Das würde ich machen, so spontan.
Ja.
Das wäre Plan B. Welche Normen und Regeln würden Sie gern brechen? Diese Regel, immer diplomatisch zu sein.
Sein zu müssen, ja.
Ja.
Du würdest und manchmal gerne frontaler und klarer Dinge aussprechen oder ansprechen.
Ich möchte eine Streitkultur wieder. Ich möchte Fehler machen können. Ich möchte das anderen sagen können und ich möchte, dass mir Menschen das ehrlich sagen. Auf jeden Fall diese Regel. Ja. Also für mich sind ja Normen und Regeln eigentlich was Positives, ne? Und in unserer Gesellschaft, finde ich, sprechen wir ja so viel. Also wir sprechen über Antirassismus, Antidiskriminierung. Wir leben leider nicht alle danach. Aber die Norm und die Regel kennen wir. Aber leben tun wir nicht danach. Und das, dieses Missverhältnis dazwischen, das stört mich ungemein. So, da würde ich gerne rangehen.
Die dritte.
Was war Ihr größter Erfolg im Leben? Mein größter Erfolg im Leben. Also ganz spontan zuerst fiel mir sofort meine Kinder ein.
Ja, Ja, so. Sehr gerne. Es ist zwar ein Klassiker, aber er gehört in so eine Stunde Redensendung rein.
Natürlich. Ja, und wenn sie jetzt so groß werden und ich weiß, dass wir zu Hause, war mir eins wichtig, Schule, Schulaufgaben, Schule niemals mit Weinen und Stress verbinden. Niemals.
Und ich habe immer gesagt, mit Spaß und Engagement und Versuchen.
Ich hab gesagt, ehrlich? Shit auf Noten. Obwohl meine Kinder gut waren. Muss ein guter Mensch werden. Und ich kenne Menschen mit schlechten Noten, die gute Menschen sind. Das Entscheidende ist nicht,
und dass Menschen mit guten Noten, die
ja,
aus deiner Sicht vielleicht eher
Armleuchter.
Nicht so die, genau.
Ja. Und jetzt, wo sie erwachsen werden, sind und so mein Sohn dann zum Beispiel gesagt hat, er hat sich drei Laternen, also eine Laterne mit drei Lichtköpfen da so tätowieren lassen. Er sagt, das bist du Mama und meine Schwester Safia. Das ist doch toll, oder? Da habe ich gedacht, wow, das finde ich super. Und sie kommen zurecht in dieser Welt, trotz ihrer Situation, dass sie Rassismus erfahren, und zwar jeden Tag auch. Aber wie sie sich durch alles so durcharbeiten und trotzdem einen großen Freundeskreis haben und in den Werten einfach gute Menschen sind. Und das ist doch ein Erfolg. So.
Ja, und einen zweiten haben wir schon kennengelernt, die Schwimmschule.
Und die Fußballmannschaft, die ist auch ein großer Erfolg, aber das haben die Jungs ja im Grunde genommen auch alleine gemacht. Die sind ja für ihr Leben verantwortlich und haben da so ganz viel. Aber das ist natürlich auch toll.
Ja, wenn das keiner in die Hand genommen hätte und mal die Fäden zusammengezogen hätte, ist schon die Frage, ob es das geben würde.
Man weiß es nicht genau so, aber ja.
Dankeschön. Jetzt muss ich natürlich der Höflichkeit halber nicht nur, sondern auch, weil ich chronisch neugierig bin, fragen, Astrid, wie geht's dir denn jetzt vor dem Hintergrund deiner aufgeschriebenen Zeilen und Worte, die du mitgebracht hast? Handgeschrieben auf Post-it-Zetteln, auf größeren Post-it-Zetteln.
Einfach so. Also wir haben ein paar Punkte von dem, was ich da habe, haben wir tatsächlich. Ne? Aber ich wusste ja auch nicht, dass das sozusagen eher im Interview-Charakter jetzt hier, dass du
fragst. Wir reden ja einfach eine Stunde.
Und dann habe ich gedacht, ich muss 60 Minuten hier reden, worüber rede ich alles so? Ich habe ja so viel in meinem Kopf und habe auch so das Bedürfnis, Dinge mitzuteilen. Ne? So.
Also kann ich das lesen oder willst du drauf gucken?
Kann ich
das lesen, die Schriften hin? Ne?
Das erste Wort kannst du ganz bestimmt lesen.
Menschenrechte.
Ja.
Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Verbot, Diskriminieren.
Ah, das, es geht
das
um
ist
Gleichheit.
Cool, das ist fast wie so ein Daumenkino.
Ja.
Nur mit Worten.
Ja.
Das sind echt dann Stichworte, die später einfach nur kommen.
Ja.
Oh, da ist ein Stichwort dabei, Angst.
Ja.
Warum steht das Angst? Ding da drauf?
Naja, weil wenn man in die Welt guckt, dann kann man die Angst von Menschen verstehen. Ich finde auch, dass wir tatsächlich durch Politik in Angst gehalten werden. So.
Absichtlich, meinst du?
Absichtlich, auf jeden Fall.
Durch diese
ängstliche Menschen kannst du viel besser lenken. Und ich möchte dann aber wiederum, ich habe viele junge Kollegen, die auch im Alter meiner Kinder sind, und den jungen Menschen sagen, habt keine Angst. Ich sehe da draußen eine Bewegung, die ist phänomenal, die ist toll. Lasst euch nicht von Angst leiten, lasst euch von Werten und der Gemeinschaft leiten. Also
okay,
sucht
und sucht euch die richtige Gemeinschaft.
Ja, ganz genau, sucht euch die
sucht
richtige.
Sucht euch die Connections, die euch weiterbringen,
ja.
Die euch stabilisieren, die euch befähigen, die euch helfen, eure eigenen Ressourcen zu entdecken und zu nutzen, anstatt irgendwie aufgescheucht.
Ja.
Durch die Gegend zu rennen und dann den Kopf irgendwo dagegen zu dotzen oder in den Sand zu stecken oder sonst irgendwas Dummes zu machen.
Ja, oder nur Kriegsnachrichten zu hören. Ich meine, Kriege gab es leider schon immer. Aber wir haben natürlich durch die Medien viel mehr Informationen. Und das kann doch angstmachend sein. Also wenn dann ein Meteorit einschlägt und die Leute denken, es könnte ja auch eine abgeschossene Drohne sein. Ne? Was macht das denn vielleicht mit Menschen so? Ich bin einfach optimistisch. Ich glaube da immer so ein bisschen, alles hat zwei Seiten. Und manchmal muss ein Konflikt auch bis auf die Spitze, dann macht der Pumm und dann wird er gelöst. Und wirklich, das ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, was so schlimm war für die Menschheit, aber das hat unser Grundgesetz möglich gemacht. Und dieses Grundgesetz ist doch tatsächlich toll und beinhaltet eigentlich das Menschenrechte. Danach leben, das müssen wir machen.
Ja, aber ganz viel von dem, was du da notiert hast, das stimmt. Ist dann natürlich, und glaubst du auch diese Sache mit dem Ukraine-Krieg und diesem Putin und dann der Trump, der überall auf wilden Hengst macht?
Ja,
das ruckelt
sich
zurecht. Das
ist doch genau dieses Profilneurotiker, Narzissten, die, wo ich denke, da ist so, meine Theorie ist dann einfach so, was wir brauchen als Menschen ist Selbstwert und Selbstbewusstsein. Wenn du selber weißt, wer du bist und was du kannst, brauchst du kein Schauspiel, du brauchst keine drei Autos und du brauchst auch keine Machtposition. Diese Männer brauchen Machtposition. Wofür? Was ist bei dir schiefgelaufen? Ich würde immer gerne mit ihren Müttern sprechen, tatsächlich.
Ja.
So, und kannst du nachts noch schlafen? Guckst du in den Spiegel oder hast du sie alle abgehängt? Ich kann in den Spiegel gucken. Auch wenn ich Mist mache, dann stehe ich manchmal vorm Spiegel und denke, oh, da hast du, glaube ich, das musst du noch mal hinkriegen, da musst du dich vielleicht entschuldigen oder so. Bei denen, können die noch in den Spiegel gucken? Können die noch schlafen? Kriegst einen FIFA-Friedenspreis, da will ein Scherz, ein Witz an sich, schickst Bomben woanders hin und bist an jedem Krieg dabei, nur weil die Kohle und weil deine Leute um dich rum, die musst du immer alle satt kriegen mit Profit und Geld und so, damit sie dich am Kinn kitzeln. Also, hallo, wo sind wir angekommen? Das muss man kritisieren, das muss man offen kritisieren, das geht nicht. Da müssen wir demokratisch eben einfach wirklich wieder Veränderung voranbringen. Und manchmal muss man da auch gemeinschaftlich und auch mal ein bisschen härter und nicht immer uju, 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 so mit den Leuten verhandeln.
Wie geht's dir damit, dass in Deutschland so die Stimmung auch so in die Richtung geht, ja, irgendwann kommt der Angriff vielleicht und Bundeswehr braucht Leute und Wehrpflicht oder nicht und Freiwilligkeit. Und das ist alles so schleichend, ne? So ein bisschen so.
Absolut, das hatten wir schon mal. Also dieses Schleichende hatten wir doch schon mal. Also da muss ich ehrlich sagen, ich war in Berlin im Museum da zum Dritten Reich und da gab's ein Bild, das habe ich nicht vergessen, wie so ein Haus sozusagen, wo die Menschen friedlich miteinander gewohnt haben. Und dann, als der ganze Hass gegen die Juden so geschürt war, dass die Nachbarn ihren Nachbarn auf einmal verraten haben, obwohl die ewige Jahre zusammengelebt haben und man gut war miteinander, da habe ich gedacht, was passiert denn in den Köpfen der Menschen? Wie wird das manipuliert? Und wenn man dann jetzt mal so guckt, deswegen vor ein Feindbild, so an unserer Situation, wie wir sie haben, sind doch nicht andere schuld. Das ist doch unser Gemachtes. Wir haben doch Kapitalismus hier zugelassen. Wir haben doch zugelassen, dass finanzielle Mittel ungleich verteilt sind. Da ist doch kein anderer dran schuld. Das ist doch unser Land, was wir gestaltet haben. Das lasse ich nicht zu, dass man da jetzt Feindbilder schafft und anderen Leuten das zuschiebt. Das ist überhaupt nicht in Ordnung.
Und glaubst du, das geht in die Richtung mit dem Krieg oder glaubst du, dass Deutschland sich raushalten kann und wird?
Wir halten uns ja schon gar nicht raus. Wir sind bei Rüstungsexporten sind wir immer beteiligt. Also ich meine, wir brauchen nur in bestimmte Länder zu gucken, ob das Afghanistan oder so. Also welche Waffen werden da wo benutzt? Und selbst wenn wir Abkommen haben, sage ich mal, wo klar gesagt wird, wir dürfen jetzt hier nicht liefern, liefern wir Einzelteile und dann wird die Waffe woanders zusammengebaut und dann ist sie doch trotzdem unsere. Also seien wir doch bitte ehrlich. Und das fordere ich auch von der Politik. Ihr müsst auch so sein. Das, was ihr von anderen fordert, das müsst ihr selber auch bringen. Und das tut ihr einfach nicht. Als jetzt Wahl in Baden-Württemberg war, so, ne? Ich fand das ja alles so schrecklich spannend und 18% sind gruselig für die AfD. Aber ich konnte das gar nicht gucken. Ich konnte das nicht zu Ende gucken, weil ich echt Angst hatte, dass die CDU noch an den Grünen vorbeizieht. Ich musste ausmachen. Ich habe gedacht, das halte ich nicht aus. Von 3% Unterschied zu 0,5. Ich musste ausmachen. Also, ich hoffe, dass wir da die Kurve kriegen. Und da bin ich optimistisch. Und das will ich den jungen Leuten sagen. Ja. Weil im Gegensatz zu damals, vor 80 Jahren oder so, haben die Menschen, die ja da das mit Schweigen und so unterstützt haben, die hatten keine Bildung. Wir haben doch Bildung. Wir sind doch zur Schule gegangen. Und wir haben die Erfahrung aus der Zeit. Mir fehlt in den Medien, mir fehlt einfach die Darstellung von den jungen Leuten, die bei den Demos auf der Straße sind. Da sind ganz viele. Und wenn man das ein bisschen positiver braucht in dieser Zeit, dann sage ich, geh dahin. Du merkst, wie du ein gutes Gefühl kriegst. Und wie du weißt, ey, ich bin hier nicht allein in meinem Kampf für. Und dann glaube ich immer, ja, das kriegen wir wieder hin. Also das wird nicht nochmal so werden. Aus der Geschichte heraus finde ich auch schon zum Beispiel, dass Deutschland sich an keinem Krieg beteiligen sollte. Aber Haltung zeigen. Und zwar nicht immer erst abwarten, wie das politische Fähnchen weht, sondern Haltung zeigen. Ein Genozid ist ein Genozid. Egal in welchem Land. Israel ist eine Nationalität. Jüdisch ist eine Religion. Da muss man unterscheiden können. Und das muss man auch so verkörpern. Und da kann ein Bundeskanzler, muss Nationalität und Religion unterscheiden können, auch in seinen Reden. Das vermisse ich. Ja.
Dankeschön. Auf dem Pulli steht auch groß drauf, Defend Solidarity, verteidige Solidarität. Und dann sind da drei Schiffe.
Das ist ein Shirt von Sea-Watch. Ja, Sea-Watch. Und das, also das ist auch etwas, was ich unterstütze, tatsächlich so. Weil ich denke, wenn die Menschen sich da auf den Weg machen so und wir richten dann so eine Organisation wie Frontex ein und das führt dann eben dazu, dass die Menschen nicht mehr bis ans Land kommen oder nicht gerettet werden, hat das mit Menschlichkeit und mit Würde und Gleichheit, wie das alles in den Menschenrechten steht, überhaupt nichts zu tun.
Ja gut, die Stimmen, die dagegen sprechen, würden dann ja sagen, ist es überhaupt gut, ne, dass die Leute sich so in der Form auf den Weg machen? Wäre es nicht sinnvoller oder erträglicher in den Ländern, wo die Leute sich auf den Weg machen, zu gucken, dass man dort mit Menschen schon in Kontakt kommt, dass man dort schon Zentren macht, über die, wo man dann vorsprechen kann, wo man dann gucken kann, was funktioniert und was funktioniert nicht. Dass dieses bloße sich zu dieses physische, zu der Grenze begeben, obsolet wird.
Ja, also ist ja spannend, weil aus welchen Ländern fliehen die Menschen denn? Also wie sind die Regime, wie sind die Regierungen in diesen Ländern? Und meinen wir denn wirklich, die gucken zu, wie da so ein kleines Center aufgebaut wird, wo die Leute sagen, ich fordere politisches Asyl, weil ich nicht mit euch einverstanden bin? Oder die afghanische Frau dann dahin, die darf ja nicht mal hinkommen. So, also das ist doch ein Scherz, das ist doch ein Witz.
Also du sagst, so. Das ist der einzige Weg, ist es, mit den Füßen abzustimmen und sich auf den Weg zu machen, wenn es keine andere Perspektive gibt.
Für mich, der Weg, das zu verhindern, dass so etwas passiert, fängt einfach wieder beim Anfang an. Wir haben eine ungerechte Verteilung der Güter, der Werte des Geldes in dieser gesamten Welt. Und wenn wir das anders angehen würden und sich nicht einzelne Länder bereichern auf Kosten anderer Länder, dann hätten ganz viele Menschen keinen Fluchtgrund und würden nicht kommen. Aber ich kann jeden Menschen verstehen, der Sehnsucht hat nach einem besseren Leben. Da müssen wir ganz woanders ansetzen. Wir müssen Fluchtgründe abschaffen. Das ist das, wo wir hin müssen.
Wann startest du noch deine Karriere als Politikerin, Astrid?
Ja, das, ehrlich, ich habe Angst. Ich habe Angst davor, politisch so aktiv zu werden, dass man irgendwann so in Macht kommt oder Position kommt, weil ich glaube, dass man ab einer bestimmten Ebene oder so vergisst, wofür man angetreten ist.
Okay.
So, und das
dass man dann
nicht.
Genauso wie die anderen auch opportunistisch sein könnte.
So, ich brauche diesen Basiskontakt auch, ich brauche dieses Mitmenschensein und so. Das würde ich übrigens auch manch einem Politiker empfehlen. Ne? In Märchen war das früher immer so, dass man gesagt hat, ein guter König besucht, verkleidet sein Volk. Und ich glaube, dass mittlerweile da oben eine Bubble existiert und sie tatsächlich nicht mehr wissen, was hier unten was los ist. Mach mal 3 Monate Jobcenter-Bezug und leb so. Ich glaube, man würde
dann
anders
denken.
Dann
reden wir nochmal.
Mhm. Genau.
Sind noch Punkte drauf?
Für mich wichtige.
Ich glaube, wir haben alles soweit abgegrast.
Ich glaube, wir haben so ganz.
Wissen wir noch irgendwas Persönliches? Krankheit ist für dich nicht so das Thema gewesen bisher, oder?
Nee, muss ich ehrlich sagen. Aber da kann ich nur wieder sagen, zurück zum Job, so ne, wirklich Sport, regelmäßiger Sport, moderater Sport. Moderat. Ja. So. Eigentlich, das hilft. Ich habe auch keine Tablette in meinem Leben oder so. Also das ist, da bin ich einfach, dass ich immer denke, so dass man mit seinem eigenen Körper, mit wirklich gesunder Ernährung, ich bin zum Beispiel auch in einem Bioladen, davon halte ich ganz viel. Ne?
Bist du Mitglied in so einer?
Ich bin in einem Dorfladen in Findorf Mitglied, genau.
Wo wohnst du eigentlich?
Ich wohne in Findorf auch so.
Da haben wir noch gar nicht drüber geschnackt. Wie alt du bist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass du über 50 bist.
Ich bin 58. Ich bin 58, ja, aber ich finde das,
und jo. Wie alt fühlst du dich?
Ich fühle mich wie 58, aber ich weiß auch gar nicht, wie andere Menschen sich mit 58 oder wie man sich fühlt, wenn man sich mit 58 alt fühlt. Weiß ich auch nicht. Also ich habe ja nur das eine Leben.
Aber kommst du dir nicht mehr vor wie 32?
Nö.
Nur weil du noch so viel Tatendrang da.
Ich werde ja 105.
Stimmt. Ich vergaß.
97, da ist doch noch ganz viel, ne?
So. Da kommt noch einiges.
Ja. Ich bin überfordert im Supermarkt, ne? Bei Rewe. Mit diesem ganzen Ödel, Dödel, 20 Joghurts, welchen nehme ich? Das ist mir zu viel. Und ich brauche auch nicht Snickers und Mars noch als Eis oder irgendwie so. Also wir haben doch genug Produkte, man ist doch mal zufrieden. Auch das ist doch so eine Sache so. Maß halten. Höher, schneller, weiter. Wie weit denn noch? Wie viel denn noch? Freie Marktwirtschaft, ja. Aber brauchen wir das alles? Müssen wir die Gummibärchen in kleine Tüten packen, um sie noch in große Tüten zu packen? Wofür? Um noch mehr Plastikmüll zu haben? Es ist unsere Erde, lasst uns da denken. Ne? Auch mit dem Gemüse dass man und Obst, dass man eben Weihnachten nicht die Weintraube hat. Ja, so what? Weintrauben wachsen ja auch nicht Weihnachten. Und dann glaube ich eben einfach auch, dass wenn man sich so regional mit den Sachen der Zeit ernährt, dass das auch gesund erhält. Also dass das für die Gesundheit zuträglich ist, meine ich. Aber ich bin auch kein Gourmet. Ich sage immer so, ich kann mit Schwarzbrot, Käse gut überleben.
Wenn du so einen Strich ziehst, liebe Astrid Turay, wie würdest du es auf den Punkt bringen? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Mensch mit Menschen sein. Ich brauche Menschen in ihrer Vielfalt, wie sie ist. Auch wenn sie negativ ist. Auch das gehört ja dazu. Es gibt immer zwei Seiten, Yin-Yang. Aber da die Menschlichkeit zu bewahren und trotzdem aus all dem immer rauszugehen mit, ich liebe Menschen. ist meine Spezie, ich habe keine andere. Selber etwas dafür tun, dass das alles irgendwie gut bleibt.
Sich engagieren.
Ja.
Was machen, nicht nur reden.
Absolut.
Trotzdem herzlichen Dank, dass du bei einer Stunde Reden dabei warst, bei unserem, wie ich finde, ein bisschen verrückten Experiment, Podcast, den es eigentlich gar nicht geben kann. Jede Folge ist ja ein Überraschungsei, du weißt ja nie, was kommt. Ja. Aber trotzdem, ich finde es jedes Mal wieder faszinierend.
Aber toll, auch mit dieser Abwechslung und so. Das finde ich, also.
Hat Spaß gemacht?
Habe ich gar nicht erwartet. Und ich bin ja so, das nehme ich ja mit. Ne?
Kannst du gerne.
So für Seminare oder irgendwie sowas. Wenn man nicht weiß, worüber sprechen wir, dann so eine Dose, zieh mal was und sag mal was.
Wer jetzt nicht weiß, wo er oder wie er weiter hören soll, dem empfehle ich noch eine Stunde Redenfolge. Und zwar Trotz Schwindel aktiv. Die haben wir am 24.12.25 veröffentlicht. Das ist die Geschichte von Anja Bosch aus Bremerhaven. Ähnlich alt, 57, als ich mit ihr geschnackt habe.
Ja.
Und ähnlich und ein ähnliches Powerpaket wie unsere liebe Astrid, die wir heute zu Gast
hatten.
Toll.
Ja.
Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Tschernobyl, die Katastrophe und wir. In dem Fünfteiler zur Atomkraftwerksexplosion in der Ukraine vor 40 Jahren geht es um die persönlichen Erinnerungen und Erlebnisse von drei Menschen. Einer Umweltaktivistin aus Westdeutschland, einer besorgten Mutter aus der DDR und Anatolii. Als junger Mann war er als sogenannter Liquidator im Einsatz. Mitten im zerstörten und hochverstrahlten Reaktorblock versuchte er damals, die Katastrophe einzudämmen. Die Podcast-Serie Tschernobyl, die Katastrophe und wir gibt's in der ARD Sounds App.